Ich habe meine Predigt überschrieben mit große Freude über den Heiland. Was denn sonst an Weihnachten, oder? Große Freude über den Heiland. Und ich predige heute nur über einen kleinen Teil von der Weihnachtsgeschichte. Aber ich möchte trotzdem aus Lukas 2, Vers 1 bis 14 lesen. Lukas 2, 1 bis 14 in unserer Lutherbibel auf der Seite 97 im Neuen Testament. Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir feiern Weihnachten, die Geburt Jesu Christi, der nach Kolosser 1,15 das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Das heißt, mit der Geburt Christi kam Gott selber auf diese Erde. Und dabei reden wir vom allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, alles, was es auf dieser Welt gibt. Und Gott kam in Jesus Christus zu uns. Warum? Weil wir völlig kaputte Menschen sind. Und die meisten sind blind dafür, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen und uns diese Welt und auch unser Leben anschauen. Wie kaputt diese Welt ist, hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Und wie kaputt wir selber sind, merken wir immer dann, wenn wir uns anschauen, wie unfähig wir sind, im Frieden mit den Menschen um uns herum zu leben. Dabei ist es ja nicht so, dass wir uns nicht anstrengen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir geben uns wirklich Mühe, im Frieden mit anderen zu leben. Wenigstens in der eigenen Familie. Wenigstens in der Nachbarschaft. Wenigstens am Arbeitsplatz. Aber es gelingt uns nicht. Wir bekommen das mit dem Frieden in unserem Leben einfach nicht hin. Und auch der große Apostel Paulus wusste das, wenn er sagt, Römer 7, 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Unglaublich, was hier steht. Paulus sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist doch bei uns allen so. Wir tun Dinge, die uns später leid tun. Aber wir können es nicht rückgängig machen. Wir tun Dinge, die nicht richtig sind, und wir lernen nichts daraus. Es wird nicht besser mit uns. Und es ist eigentlich zum Verzweifeln. Und so empfindet es auch Paulus. Und er ruft aus in Römer 7, 24, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Jeder kennt das. Ich kenne das. Du kennst das. Wir leiden unter unseren eigenen Fehlern. Und die Frage ist natürlich, was können wir dagegen tun? Wie bekommen wir das Böse, das Falsche, das Kaputte in unserem Leben in den Griff? Die Bibel spricht von Sünde in unserem Leben, auch wenn das die meisten nicht hören wollen. Und das Erste, was wir machen, wenn wir unsere Fehler feststellen, unsere Probleme, unter denen wir leiden, dann suchen wir die Schuld bei anderen. Wir sagen, die Eltern sind schuld, die Nachbarn sind schuld, die Politik ist schuld, meine Umgebung ist schuld. Und die Menschen tun das, seit es Menschen gibt. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, als Eva von dem Baum gegessen hat, den Gott ihnen verboten hatte, da war die Schlange schuld, das war der Satan. Und Adam, was hat er gesagt? Meine Frau ist schuld. So schieben wir die Verantwortung für unsere Schuld und Sünde immer auf andere. Der Psychologie, Psychotherapie, was machen wir da? Da graben wir so lange in unserem Leben, bis wir einen Schuldigen haben. Und natürlich sind wir nicht selber schuld an den Problemen unseres Lebens. Das hat sich in Jahrtausenden Menschheitsgeschichte nicht geändert. Schuld sind die anderen und nicht wir. Aber die Frage ist doch, was hilft uns das? Wie werden wir mit unserer Schuld und Sünde fertig? Wie werden wir sie wieder los? Denn wir alle können mit Schuld in unserem Leben nicht umgehen. Wir nehmen Schaden an dem, was an Sünde in unserem Leben ist. Es ist wie Krebs. Es breitet sich aus. Und alle menschlichen Versuche, Sünde wegzumachen, funktionieren nicht. Menschliche Versuche sind zum Scheitern verurteilt. Verdrängung hilft nicht. Sünde ist wie Eiter in den Gebeinen, sagt die Bibel. Dieses Bild versteht jeder. Wenn der Eiterherd nicht weg ist, dann kommt es nicht zur Ruhe. Gute Taten helfen uns auch nicht. Denn die Sünde bleibt ja immer noch da und klagt uns trotzdem an. Anderen die Sünde heimzuzahlen, macht die Sache nur noch schlimmer, weil wir dann noch schuldiger werden. Und wisst ihr, was das Schlimme ist an der Sünde, solange wir leben? Sünde macht uns immer seelisch krank. Sie raubt dir den Frieden. Sie zerstört jede Freude am Leben. Die Bosheit, sie zerfrisst uns von innen heraus. Und je älter wir werden, je schlimmer wird es. Das kann jeder von uns beobachten. Deshalb ist es eine Lüge, dass wir ein gutes Herz haben. Das hätten wir gerne, ein gutes Herz. Aber wir haben es nicht. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 15, 18 bis 19, was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen, also da drin, kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Arge, böse Gedanken kommen von innen, von meinem Herzen. Deshalb gibt es so viele seelisch kranke Menschen. Und das, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Verantwortung. Auch wenn kein Mensch Verantwortung für seine Fehler übernehmen will, so müssen wir doch wissen, dass jeder Mensch sein Leben vor Gott verantworten muss. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen, dem Richter. Und entgegen aller Volksmeinung gibt es vor Gott keine Diskussion. Du wirst nicht gefragt und du wirst auch nicht angehört. Du wirst einfach nur gerichtet nach dem, was deine Taten wert sind. Egal, was du denkst und egal, was du sagst. Und Jesus sagt in der Offenbarung 1, Vers 18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, Jesus ganz alleine schließt auf und schließt zu. Er entscheidet, wann wir sterben und er entscheidet, wer in den Himmel und in die Hölle kommt. So steht es in der Bibel. Und die einzige Möglichkeit, wie wir Vergebung unserer Schuld und Sünde bekommen, geht über Jesus. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, wirklich nicht. Deshalb sagt Petrus in seiner Predigt über Jesus Folgendes in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Er sagt über Jesus, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. Selig, heil, gesund, seelisch gesund wirst du nur bei Jesus. Denn nur er vergibt dir deine Schuld. Nur er wäscht dich rein von aller Sünde. Du kannst versuchen, was du willst. Alles andere wird nicht funktionieren. Als Geschöpf Gottes musst du doch zu Gott kommen, der dich gemacht hat. Wohin denn sonst? Hören wir auf, uns selber helfen zu wollen. In eigener Kraft gehen wir am Eiter unserer Sünde kaputt. Da kannst du machen, was du willst. Wir haben darüber gesprochen. Und mir tun die vielen Menschen leid, die keinen Frieden in der Seele haben und die nicht wissen, wie sie mit ihrer Sünde umgehen können. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass wir alle Vergebung brauchen. Sünde ist mein größtes Problem und Sünde ist dein größtes Problem. Unser größtes Problem ist unsere Verlorenheit. Und die wichtigste Frage, die jeder Mensch sich stellen muss, die lautet, hast du Vergebung deiner Schuld? Warst du bei Jesus, um ihn um Vergebung zu bitten? Konnte dich Jesus seelisch gesund machen, weil du in deiner Verzweiflung, in deiner Sünde zu Jesus gekommen bist und ihn um Vergebung gebeten hast? Deshalb ist Weihnachten so wichtig. Gott wurde Mensch. Er wusste, dass wir das nicht hinkriegen. Gott ist nach Johannes 4, 24 Geist und er nahm menschliche Gestalt an in Jesus Christus. Jesus ist Gott selber. Die Bibel sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus kam auf diese Erde, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Das tut übrigens kein Gott, den die Menschen erfunden haben. Das tut nur der wahre, der einzige, der allmächtige Gott aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Und nach seinem Tod am Kreuz ist Jesus auferstanden, weil Jesus stärker ist als die Sünde und stärker als der Tod. Und wer zu Jesus gehört, der wird mit ihm auferstehen in Ewigkeit. Wer zu Jesus gehört, der wird mit ihm leben in Ewigkeit und ganz sicher nicht in der Hölle enden. Deshalb sagen wir es den Menschen immer wieder, das ist doch die Botschaft, die wir haben. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Du brauchst Vergebung deiner Schuld, nur das hilft dir. Nur das macht deine Seele gesund. Nur das hilft dir, ewiges Leben zu finden, über den Tod hinaus. Wir können dir nicht helfen, ich kann dir nicht helfen. Nur Jesus kann dir Schuld und Sünde vergeben. Und dann kommst du in seine Nähe und er macht dich seelisch gesund. Jesus zu haben, ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Und Jesus ist stärker als alle Ärzte und Philosophen dieser Welt zusammen. Ich weiß, wovon ich rede. Mir kann keiner etwas anderes erzählen und ich schäme mich für all die Christen, die Jesus so klein gemacht haben. Dass Jesus auf die Erde kommt, um uns zu vergeben und uns zu erlösen, war schon immer Gottes Plan. Von Anfang an, Gott wusste, dass wir alle Vergebung brauchen, dringend brauchen. Deshalb hat Jesaja 700 Jahre vor der Geburt Jesu schon gesagt, Jesaja 53, Vers 4 bis 5, fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Was sind das doch für Aussagen? Gott wusste, dass wir an unserer Sünde kaputt gehen, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht werden können, sondern für ewig verloren sind. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde. Er trug unsere Krankheit der Sünde. Er wurde für unsere Schuld und Sünde geopfert. Und die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf Jesus und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir müssen die Vergebung Jesu nur annehmen mit einem bußfertigen Herzen, ihn um Vergebung bitten. Wer zu Jesus kommt, dem wird ganz sicher vergeben werden. Das hat Gott in seinem Wort versprochen. Deshalb hat Johannes, der Täufer, als er angefangen hat zu predigen, gesagt, tut Buße. Und Jesus, als er angefangen hat zu predigen, hat genauso gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus auf diese Erde kam, uns zu erlösen. Deshalb können wir kein Weihnachten feiern, ohne den Menschen zu sagen, dass sie Jesus brauchen. Das ist das Beste, was wir für uns selber tun können. Denn Vergebung, inneren Frieden, Heilung für deine Seele gibt es nur bei Jesus. Deshalb freuen wir uns, dass wir Weihnachten feiern können. Jesus kam, uns zu erlösen. Und das wird auch in den wenigen Versen der Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt noch anschauen, deutlich. In den Versen vor unserem Text, den ich heute anschaue, wird uns berichtet, dass Jesus geboren ist. Und dann lesen wir in Lukas 2,7, und sie, Maria, das ist Maria, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und das führt uns zum ersten Punkt, verlorene Menschen in der Gegenwart Gottes. In Lukas 2, Vers 8 steht, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Die Gegend, in der Jesus geboren wurde, war eine Gegend mit Hirten. Hirten waren zur Zeit Jesu verachtete Menschen. Sie wurden abgelehnt, ausgegrenzt. Der König David war auch ein Hirte. Deshalb hat ihn sein Vater vergessen, als Samuel da war, um den nächsten König zu salben. Und sein Vater wusste, nur einer meiner Söhne wird es sein. Und den David hat er auf dem Feld gelassen, weil das war ein Hirte. Keiner hat damit gerechnet, dass David der König wird. Er war ja ein Hirte, verachtet, ausgegrenzt, ignoriert. Niemand wollte ein Hirte sein. Hirte zu sein war eine sehr schlecht bezahlte Arbeit. Zudem war diese Arbeit noch gefährlich. Denn der Hirte musste seine Schafe auch bei Nacht vor wilden Tieren schützen. Deshalb schliefen die Hirten normalerweise auf dem Feld bei ihren Schafen. Interessant ist in unserem Vers, dass die Hirten des Nachts ihre Herde gehütet hatten. Denn das Wort Nacht hat in der Bibel, habe ich herausgefunden, immer eine ganz besondere Bedeutung. Zum Beispiel am Anfang der Bibel, 2. Mose Kapitel 7, wird uns berichtet von den 10 Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat, damit der Pharao gezwungen wird, endlich das Volk Israel aus der Gefangenschaft ziehen zu lassen. Und 9 Plagen hatten nichts bewirkt. Und dann kam die 10. Plage, 2. Mose 12, Vers 29, bei der alle Erstgeburt vom Herrn umgebracht wurde. Und diese 10. Plage brachte eine Veränderung und damit die Erlösung aus der Gefangenschaft. Und diese 10. Plage kam um Mitternacht. Immer wieder finden wir Stellen in der Bibel, in denen Gott auf mächtige Weise bei Nacht eine wirkliche Veränderung geschenkt hat. So lesen wir in Psalm 30, Vers 6 im hinteren Teil: Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens die Freude. Das heißt, die Veränderung geschieht bei Nacht ohne unseren Beitrag. Während wir geschlafen haben, hat Gott gearbeitet und Wunder getan. Psalm 121, Vers 4: Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Es mag sein, dass wir ausruhen und schlafen, aber das heißt noch lange nicht, dass Gott nicht arbeitet. Denn Gott, sagt die Bibel, schläft und schlummert nicht. Gott tut große und gewaltige Dinge bei Nacht. Auch die feierliche öffentliche Botschaft der Engel, von der wir gleich noch hören, ist etwas, was bei Nacht passiert ist. Lukas 2,9: Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Der Vers beginnt mit und siehe. Das ist kein Füllwort. Das gibt es in der Bibel nicht. Denn Gott will uns mit und siehe sagen: Jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müsst ihr genau zuhören. Ich will eure ganze Aufmerksamkeit haben. Und dann steht hier, des Herrn Engel trat zu ihnen. Es war nicht irgendein Engel, hier steht, des Herrn Engel. Interessant, des Herrn Engel kommt in der ganzen Bibel vor. Und zwar immer, ich habe es nachgelesen, in Situationen besonderer Erlösung und Befreiung. Und genau das passiert hier in unserem Text. Und dann lesen wir in unserem Vers, dass dieser gewaltige Engel des Herrn zu den Hirten kam, denn er trat zu ihnen. Und dann steht hier, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Das heißt, es wurde trotz Nacht hell um den Engel des Herrn und die Hirten, die dabei standen. Dabei wissen wir, dass wir Menschen alle vor Gott schuldig sind. Römer 3, Vers 10, da ist nicht der gerecht ist, auch nicht einer. Das steht im totalen Gegensatz zu Gott, der immer gerecht und immer perfekt ist. Gott und Jesus haben nie gesündigt. Und deshalb passiert Folgendes, als die Herrlichkeit Gottes um diese Hirten herumscheint und sichtbar wird: Sie werden von ihrer eigenen Schuld und Sünde angeklagt und verurteilt. Woher wissen wir das? Weil die Hirten in der Gegenwart Gottes plötzlich große Angst bekommen. Hier steht, und sie fürchteten sich sehr. Die Hirten, sie kannten natürliche Angst. Sie wussten, wie es ist, wenn wilde Tiere bei Nacht kommen und wenn sie ihre Schafe verteidigen mussten. Aber die Angst in der Herrlichkeit Gottes war größer als alles, was sie bisher kannten. In der Gegenwart Gottes wurde ihnen bewusst, wie groß ihre Schuld war, wie sündig sie waren. Deshalb kann ja kein sündiger Mensch ohne Vergebung in die Nähe Gottes kommen, geschweige denn in den Himmel kommen. Denn Gott ist heilig und in seiner Nähe wird alles Böse und alle Sünde sofort vernichtet. Mein zweiter Punkt, Jesus, der Heiland für alle Menschen. Lukas 2,10, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Der Engel des Herrn, um den die gewaltige Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde, sagt, fürchtet euch nicht. Damit wollte der Engel sagen, Gott kam nicht in eure Nähe, um euch zu vernichten mit eurer Schuld und Sünde, sondern siehe, das heißt, hört wieder aufmerksam zu. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Ich habe euch eine wichtige Botschaft zu überbringen. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Hier geht es um eine Freudenbotschaft für alle Menschen. Jeder ist gemeint. Keiner ist ausgeschlossen, obwohl wir alle sündig und kaputt sind. Jeder soll in Gottes Gegenwart kommen. Trotz allem, wir haben Zugang zu großer Freude. Große Freude gibt es nur in der Gegenwart Gottes. Woanders werden wir diese große Freude nicht empfinden. Unsere Welt bietet auch Freude, vergängliche Freude, kurze Freude. Aber große himmlische Freude gibt es nur bei Jesus und in Jesus. Deshalb sagt 1. Petrus 1,8, spricht von unaussprechlicher und herrlicher Freude, die wir erleben, wenn wir zu Jesus kommen. Mit Jesus erleben wir keine irdische, vergängliche Freude, sondern wir erleben eine himmlische, eine innere Freude, die in uns lebt, wenn uns vergeben wird. Und diese Freude, die Gott gibt, ist die Freude, die allem Volk widerfahren wird. Sie ist nicht nur für die Reichen und Frommen, für die klugen und wichtigen Leute. Nein, sie ist für die Hirten, für die Einfachen, für die Ausgegrenzten. Das müssen wir uns merken. Vor Gott ist deine gesellschaftliche Stellung völlig irrelevant. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich als Mensch und nicht, welche Funktion du hast. Gottes Vorliebe gilt für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken, für die Gescheiterten, für die Taugenichtse und die Versager und die Verbrecher. Deshalb gibt es keinen noch so unwichtigen Menschen auf dem Planeten, dem Gottes Angebot nicht gilt. Und dann hören wir, um was es in diesem Angebot geht, das zu großer Freude im Leben führt. Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Wem ist der Heiland geboren? Uns allen. Und wer ist der Heiland? Christus der Herr. Es gibt keinen anderen, in dem wir heil werden. Wir haben vorher schon Apostelgeschichte 4,12 gelesen, dass in keinem anderen das Heil ist und es in keinen anderen Namen gibt, in dem wir gerettet werden, als allein im Namen Jesu. Es gibt nur einen Heiland, der dich heil machen kann und dir vergeben kann. Und das ist Jesus, der Herr, der allmächtige Gott. Erst letzte Woche habe ich das gehört. Heute sagen die Menschen, Hauptsache, du glaubst etwas. Egal, was du glaubst. Das ist eine Lüge Satans. Vergebung, Errettung, Erlösung von Schuld und Sünde gibt es nur bei Jesus. Nur Jesus ist für dich gestorben. Nur Jesus kann dir alles vergeben. Wir haben schon so viel über die Zerstörung der Sünde gesprochen und wie hilflos wir dem ausgeliefert sind. Aus eigener Kraft können wir unsere Sünde nicht besiegen. Sie macht uns kaputt. Sie raubt uns den Frieden. Gegen Sünde gibt es nur ein Gegenmittel. Und das ist die Vergebung Jesu. Denn Vergebung ist das Einzige, was dir die Sünde rückstandslos wegnimmt, ohne bitteren Nachgeschmack. Die Vergebung Jesu ist das Größte, was ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Deshalb lesen wir bereits in Jesaja 1,18: Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden. Mit Blut getränkte Stoffe schneeweiß zu machen, ist eigentlich unmöglich. So ist das mit der Sünde, mit dem, was sie bei mir anrichtet und bei dir anrichtet. Du kriegst sie nicht mehr weg. Der Einzige, der deine Sünde beseitigen kann, ist Jesus. Nur Jesus allein. Er ist die einzige Möglichkeit, vollkommene Vergebung und seelische Genesung zu erfahren. Wirklich. Alles andere würde nicht helfen können. Deshalb sprach der Engel des Herrn von großer Freude, die jedem zur Verfügung steht, der Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt. Das Kommen Jesu, sein Tod und seine Auferstehung sind die absolute Revolution für unsere kaputte und hoffnungslose Gesellschaft. Aber die Menschen wollen das nicht sehen. Jesus ist der Heiland der Welt. Er macht dich heil, seelisch gesund. Und ich kenne so viele Menschen, die diese Heilung erlebt haben. Das kannst du menschlich nicht erklären, aber es ist tatsächlich so. Leute, die bei Ärzten waren, bei Psychologen, Psychotherapeuten, alles versucht haben und bei Jesus gesund geworden sind. Du brauchst nur Demut, sonst nichts. Fällt uns eigentlich Menschen schwer, wir sind so arrogant in unserem ganzen Denken. Du musst nur Buße tun und Jesus annehmen, ihm Raum geben in deinem Leben. Und es geht so einfach. Lies deine Bibel, bete und höre Gottes Wort. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Jesus heil geworden sind. Es konnte ihnen geholfen werden. Sie waren so kaputt. So etwas kann nur Jesus machen. Und deshalb freuen sich die Engel so. Euch ist heute der Heiland geboren. Heiland, der dich heil macht. Welches Christus der Herr? Deshalb feiern wir doch Weihnachten. Jesus wusste, Gott wusste, wir kriegen das nicht hin mit unserer Sünde. Deshalb tu Buße. Bitte Gott um Vergebung deiner Schuld und Sünde. Glaube an ihn, nimm ihn an. Das ist alles. Und dann mein dritter und letzter Punkt, Leben zur Ehre und im Frieden Gottes. Lukas 2, Vers 12. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Eine Krippe war damals in dieser Gegend aus Stein und sie wurde dazu verwendet, um Tiere zu tränken oder zu füttern. Und in so eine Krippe wurde Jesus gelegt. Das zeigt, mit welcher Demut und Bescheidenheit Jesus zu uns kam. Da kommt der König der Könige, der Herr aller Herren, der diese Welt erschaffen hat, in unsere Armut und wird ein Mensch wie wir. Und er wird von Anfang an ausgegrenzt von uns arroganten Menschen. Er kommt in einen Stall, der für Tiere gedacht war. Und dann legt man ihnen eine Futterkrippe. Es war bereits ein Zeichen dafür, dass er geboren ist, um sein Leben zu opfern, zu geben für unsere Sünden. Deshalb war Jesus auch das Brot des Lebens, das gegessen wird. Und dann Vers 13, und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Plötzlich war der Engel des Herrn nicht mehr allein, sondern da war, hier steht, die Menge der himmlischen Heerscharen. Das zeigt die gewaltige Macht des Himmels, die die Ankündigung des Engels bestätigt haben. Denn es ging darum, anzukündigen, dass Jesus der Heiland der Welt geboren ist, der unser größtes Problem, unsere Schuld und Sünde beseitigt und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und hören wir, was die Menge der himmlischen Heerscharen getan haben. Sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Frieden auf Erden. Dieser Vers ist einer der am häufigsten missbrauchten Bibelverse. Politiker reden über den Frieden auf Erden und sie finden ihn nicht. Menschen aller Religionen beten für den Frieden auf Erden und trotzdem bekriegen sie sich gegenseitig. Einen generellen Frieden auf Erden zu haben, hört sich gut an. Aber das entspricht gar nicht dem, was Gott hier gesagt hat. Es entspricht nicht dem, was uns Gott in seinem Wort versprochen hat. Denn Gott redet davon, dass unsere Zeit immer schlimmer werden wird. Gott hat schon lange vorhergesagt, was wir heute erleben. Kriege, Hungersnot, Seuchen, große Probleme, einen immer größer werdenden Hass gegen Israel. Wer die Bibel aufmerksam liest, wird sehr schnell herausfinden, dass die Zeit, in der wir leben, bereits vor über 2000 Jahren angekündigt wurde. Und wenn die himmlischen Heerscharen sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, dann ist damit klar, dass es ohne dass Gott in der Höhe geehrt wird, auch keinen Frieden auf Erden gibt, ist doch eigentlich klar. Alles beginnt damit, dass wir Gott in der Höhe ehren. Dass wir ihm die Ehre geben, die ihm gehört. Und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Und es gibt keine größere Verherrlichung und Verehrung Gottes in deinem Leben, als dass du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest. Dass du ihn als Herrn und Heiland annimmst. In Buße und Demut Jesus gegenüber ehren wir Gott in der Höhe, der wusste, dass wir es nicht hinkriegen, der uns gerne erlösen will, der uns gerne vergeben will. Ein Leben zur Ehre Gottes ist dein Leben für Jesus, der an Weihnachten zu uns kam. Und dieses Leben für Jesus zur Ehre Gottes gibt dir Frieden ins Herz. Heute schon. Und es garantiert dir das Wohlgefallen Gottes. Weil du als Gotteskind weißt, ich bin ein elender Sünder, aber mir ist alles vergeben. Und die Liebe Gottes ist mir sicher. Ganz sicher. Er steht immer zu seinen Kindern. Trotz der eigenen Fehler, die wir immer wiederholen. Und deshalb staunte Paulus in Römer 8, das möchte ich zum Schluss noch lesen, über das, was wir in Jesus haben. Römer 8, Vers 31, er fragt uns, was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Das ist eine gute Frage, oder? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Nichts natürlich. Und dann sagt er, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben am Kreuz. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist doch eine gute Frage, oder? Er hat uns so lieb, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dann sagt er weiter in Vers 38, Römer 8, 38, er sagt, denn ich bin gewiss, also ich bin mir ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden. Wenn du ihm gehörst, ist dir seine Liebe immer sicher, auch wenn du durch manche Tiefen gehst. Auch wenn er dich erziehen muss. Wir sind ja oft so stolz und hochmütig, so arrogant, dass wir gar nicht das Leben verstehen. Aber aus Liebe erzieht er uns. Und wir sind gewiss, dass uns nichts von der Liebe Jesu trennen kann. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. Deshalb kam er an Weihnachten auf diese Erde. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Deshalb feiern wir Weihnachten. Danke, dass du gesehen hast, dass wir das mit unserer Schuld und Sünde nicht hinkriegen. Dass wir keinen Frieden finden ohne Vergebung. Danke, dass du gekommen bist aus Liebe zu uns. Und dass uns nichts mehr von deiner Liebe trennen kann. Wir wissen das. Das hast du uns versprochen. Und wir bitten dich, dass das viele Menschen noch verstehen. Du bist für alle gekommen. Das haben wir gerade gelesen. Schenk du, dass wir das weitergeben und für uns persönlich ganz begreifen. Segne uns dieses Weihnachtsfest. In Jesu Namen. Amen.